der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Alexander Graf.
Moin, moin.
Moin. So, ja stimmt, hier, du bist ja ein richtiger Norddeutscher. Alexander Graf muss man eigentlich nicht mehr vorstellen. Du bist du machst eines der erfolgreichsten Podcasts. Der Podcast.
Weiß ich gar nicht, wie man es ausspricht. Und die Frage ist, wie du Erfolg misst.
Erfolgreich. Wir wurden ja gemeinsam in der Absatzwirtschaft zu den Top 5 Marketing-Podcasts gewählt. Und du natürlich mit dramatisch großem Abstand. Ich weiß gar nicht, wie die das bewertet haben. Ist auch vollkommen egal. Kassenzone ist aus meiner Sicht die Instanz für Content im E-Commerce. Du machst Spryker. Du hast die dritte Ausgabe des E-Commerce-Buches gemeinsam mit Holger Schneider, dem Professor, herausgebracht. Du bist ein Tausendsasser, schon lange dabei. Erzähl mal kurz was über dich bitte, Alexander.
Ui, da wäre ich ja fast rot, aber es gerechtfertigt natürlich. Nein, Kassenzone, darüber kennen mich wahrscheinlich tatsächlich die meisten. Mittlerweile auch als Podcast, ist mal gestartet als Blog zu einer Zeit, als ich noch bei Otto gearbeitet habe und man einen Blog haben musste, um irgendwie mitdiskutieren zu können. Du kennst das noch, ne? Web 2.0, man braucht einen Blog, WordPress war so das Ding der Wahl, um an Online-Diskussionen teilnehmen zu können. Facebook war noch nicht so dominant, Twitter auch noch ganz, ganz klein damals. Und das Ziel damals waren große Analysen zu schreiben über gängige E-Commerce-Geschäftsmodelle, und irgendwann habe ich mal angefangen, die Leute mit dem Handy mitzufilmen, die ich da getroffen habe, zu interviewen, weil ich gedacht habe, jetzt YouTube werde ich ganz groß, ich werde jetzt ein Vlogger, ein Videoblogger. Und das Abfallprodukt Sound von dem Video habe ich mal hochgeladen in dem Podcast, und dann ist dann der Podcast raus entstanden mit mittlerweile 260 Folgen, kommt so jede Woche eine neue dazu, mit irgendeinem Gründer oder CEO von einem Händler oder Hersteller. Das ist immer ein Thema, was mich begleitet hat, das ist meine persönliche Lernplattform. Wir haben das hier kurz im Vorfeld auch besprochen. Das gibt mir die Möglichkeit, einmal die Woche mich mit einem total spannenden Menschen zu treffen. Natürlich manchmal mit Hintergedanken, wo ich sage, ah, das könnte eigentlich ein cooler Sparker-Kunde sein, aber eigentlich nie primär, um dem was zu verkaufen, sondern mal zu erfahren, hey, wie läuft es denn eigentlich bei dir in deinem Business? Wie bist du groß geworden? Woher kommen die Kunden? Wie stabil ist das versus Amazon? Und das gibt mir halt super viele Einblicke in verschiedene Geschäftsmodelle. Das erweitert natürlich auch mein Netzwerk und ist mittlerweile wahrscheinlich der wichtigste Kanal für mich. Alle anderen sterben ja so ein bisschen. Also der Blog-Traffic geht zurück. Facebook ist keine organische Reichweite mehr vorhanden. Twitter liest vielleicht noch du und Philipp. Aber wahrscheinlich alle Jüngeren und Neueren nicht mehr. Und diese Kassenzone-Erfahrung hat mir dann auch die Möglichkeit gegeben, diese verschiedenen Businesses zu gründen, an denen ich beteiligt bin. Direkt als ich bei Otto raus bin, war das zuerst E-Tribes und verschiedene Agentur-Geschäftsmodelle, bis wir dann irgendwann mal erkannt haben, dass die Technologie, die es am Markt gibt, in Form von Magento, Shopware, Commerce Tools und Co., dass die nicht mehr ausreicht, um den modernen Anforderungen von Kunden zu entsprechen. Und dann haben wir Florian Heinemann nach einem Kassenzone-Podcast überzeugt, uns tatsächlich die Technologie von Project A zu überlassen, und daraus ist dann Spryker geworden.
Unglaublich, das hast du im Grunde schon vorweggenommen oder schon hergeleitet, wie es dazu kommen konnte. Vielleicht gehen wir nochmal die Station ganz kurz durch. Was war deine Rolle bei Otto?
Also bei Otto wurde ich eingestellt 2005 in einem Business, in einem Bereich, der hieß Business Development. Und ich wurde bei Otto eingestellt, weil meine Zwischenzeugnisnoten an der Uni einfach nicht gut genug waren, um im Investmentbanking zu starten oder in der Beratung. Und die Zwischennoten, die entscheiden ja eigentlich über die Zukunft. Die Endnoten interessieren dann keinen mehr, weil man muss ja vorher schon ein Praktikum machen. Und dann bin ich in den Handel gekommen. Und bei Otto bin ich gelandet über tatsächlich das Kieler Uni-Netzwerk. Da war Björn Schäfers, damals der das Match gegründet, /Shopping24, hat gesagt, Alex, komm hier vorbei, wir brauchen ein paar schlaue Leute, die hier was mit online machen. Das könnte ein Thema sein, was auch Otto mal betrifft. Damals war das noch ganz klein, das war auf der Vorstandsebene noch gar nicht angekommen, und dann so 2006, 2007, 2008, als dann Amazon tatsächlich sich bewiesen hat in Deutschland, ist auch das Thema E-Commerce bei Otto immer größer geworden. Und das hat uns mit nach oben gespült, sodass wir dann nicht nur irgendwann Folien für unseren Direktor gemalt haben, Thomas Schnieder, sondern für den ganzen Vorstand, um zu erklären, wie E-Commerce funktioniert und viele Sachen findet man tatsächlich auch in dem Buch wieder. Und da habe ich auch so ein bisschen meine Liebe zum Erklärbär entdeckt. Also wie funktionieren Märkte und Geschäftsmodelle und wie stabil sind die? Das war unser täglich Brot bei Otto. Wir mussten rausfinden, so einen Slio, ich weiß nicht, ob ich daran erinnerst, das war so eine Plattform, mit der konnte man per Mausklick Affiliate-Shops eröffnen. Konntest einfach Domains projektieren und sagen, ich habe jetzt die Domain exofa.net, da mache ich jetzt einen Slio-Shop drauf, ziehe das ganze Sortiment von Amazon, Schlecker, wie auch immer, der seine Affiliate-Feeder zur Verfügung gestellt hat, bereit, mache ein bisschen Content drumherum. Und dann geht's los. Und
so einfach das Arbitrage-Modell einfach.
Einfach das Arbitrage-Modell, aber 2008 war das noch so ein Thema, wo ich sagte, boah krass, also da wird jetzt wird jeder mit seiner mega Exofa-Kompetenz jetzt so einen Affiliate-Shop eröffnen, das ist das große Ding. Und solche Sachen hatten wir halt Zeit, uns anzugucken, mal 10 Shops zu eröffnen und zu verstehen, wie das funktioniert. Und das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du das so nebenbei machen musst, ist Leo wichtig oder nicht. Und wir haben dann halt Folien draus gemalt, um anderen zu erklären, hey, das ist irgendwie wichtig oder das ist nicht wichtig und das funktioniert folgendermaßen. Und Folgendes kannst du verdienen. Wir haben damals sogar einen Wettbewerb gemacht intern bei den Otto Neue Medien, haben so 100 Gutscheine, 100 Euro von Google uns irgendwie erbettelt. Und da haben dann 100 Leute in den Neuen Medien einen Slio-Shop eröffnet. Jeder konnte sich sein Thema wählen, jeder seine Nische und hat dann diesen 100-Euro-Gutschein bekommen und sollte darauf Performance-Marketing-Spending machen, damit alle mal Google AdSense kennenlernen, damit alle mal wissen, wie eigentlich Affiliate-Marketing ist. Und ich glaube, der Gewinner hat nur 10 Euro Verlust gemacht overall, alle anderen noch deutlich mehr. Und das war halt eine coole Lernkurve, eine coole Zeit, um E-Commerce kennenzulernen.
Ja, um gerade so die Praxisimplikationen zu haben, wie zum Beispiel Skalierung und Spending.
Ja, mega. Ich meine, früher war es ja, du kennst das ja noch viel besser als ich und das ist ja auch Teil des Podcasts hier. Früher war es ja nur Google. Ja, genau. Früher war es so, hier, ich brauche ein bisschen Google Ads und es gibt den Webshop, es gibt nichts mobil und ich brauche irgendwie ein bisschen Content, eine coole Idee, wo ich Links herbekomme. Die Welt war ja mega einfach und das war für uns so ein Lernvehikel, um zu sagen, okay, um ein bisschen E-Commerce zu verstehen, da sind immer viele Leute zu uns gekommen und gesagt, hey, Holger, Flo, Alex, wie geht denn das? Was muss ich jetzt lesen, ich soll jetzt nicht mehr Katalog machen, ich soll jetzt hier E-Commerce Category Manager werden. Haben wir über Links von Jochen Krisch weitergeschickt und dem E-Commerce Leitfaden, was alles da so im Internet gab. Und das war schon eine extrem coole Zeit.
Ja, so jetzt ist E-Commerce ja eines der schwierigsten Kategorien überhaupt. Du bist ja aus meiner Sicht einer der führenden Handelsexperten. Man kann jetzt wirklich Handel sagen, was ist jetzt vollkommen egal, ne? Ob es Multichannel, Pure Play ist, der Handel der Gegenwart und der Zukunft, der ist auf jeden Fall elektronisch mindestens beeinflusst, sehr wahrscheinlich sogar auch elektronisch gewonnen und abgewickelt. Du gehörst zu den führenden Experten, du bist aber auch vor allen Dingen ein echter Unternehmer. Das heißt, du hast eine sehr ungeschminkte Meinung und Sicht auf die Dinge und artikulierst das auch sehr klar. Mir ist das deutlich geworden, das war eigentlich auch der Auslöser jetzt für diesen Podcast heute gemeinsam mit dir. Wir waren gemeinsam eingeladen bei einer größeren Veranstaltung zum Thema Plattformökonomie, du ein bisschen mehr aus dem Handel, ich mehr ein bisschen mehr aus dem Marketing. Und dann haben wir uns gegenseitig unsere Vorträge so gehört und mir ist nochmal deutlich geworden, wie unterschiedlich das Wissen über Abhängigkeiten im E-Commerce und Geschäftsmodellen, gerade jetzt vor dem Hintergrund der Plattformökonomie, wie unterschiedlich dieses Wissen verteilt ist. Und du legst gerne mal so den Finger in die Wunde. Was ist denn so, gerade wenn du mit traditionellen Händlern sprichst, was ist denn so dein größtes Aha-Erlebnis, wenn es darum geht, das haben die verstanden oder das haben die vielleicht auch noch nicht verstanden?
Also das, was Sie verstanden haben, hat sich verändert. Ich glaube, zu der Zeit, als wir initial mal diese Folien gemalt haben, so vielleicht so bis 2012, gab es immer den großen Wunsch nach so langfristigen Strategien. Was kann ein stationärer Händler tun, um dieser Amazon und dieser Online-Welt zurechtzukommen? Und dann haben wir versucht, das aufzubereiten und so Transformationsstrategien. Und du musst so ein bisschen einen eigenen Online-Shop versus Plattformvertrieb. Und mittlerweile sind wir ja zu der Erkenntnis gekommen, dass es nicht dieses eine Modell gibt, was jetzt ein Händler nutzen kann oder auch ein Hersteller nutzen kann, um online erfolgreich zu werden, sondern es ist so es gibt so verschiedene Zutaten. Die eine Zutat ist sicherlich Technologie. Alle Unternehmen, die online erfolgreich sind, sind im Kern Technologieunternehmen. Es gibt kein Unternehmen mit einer analogen DNA, was online Marktanteile gewinnt. Das ist so das erste Verständnis. Das zweite Verständnis ist, ich muss mich 100% den Interessen meiner Kunden hingeben, ohne zu wissen, was sie morgen wollen. Also diese Customer-First-Perspektive ist da rausgekommen. Und das dritte Verständnis ist, ist sicherlich, wenn ich nicht mehr voraussagen kann, was morgen passiert und wie ich Risiken managen kann, muss ich mein Business umstellen auf Geschwindigkeit. Also ich muss möglichst viele Sachen ausprobieren können. Ich glaube, davon ist die Hälfte mittlerweile angekommen und es gibt also nicht mehr dieses Strategievakuum, dass die Leute nicht mehr wissen, ob sie jetzt Plattform werden wollen oder vertikalisieren wollen, mehr Eigenmarken zum Beispiel aufbauen wollen. Es gibt auch heute für gute Geschäftsmodelle keinerlei Finanzierungshürden mehr, also dadurch, dass das Kapital fast kostenlos ist.
Für gute Geschäftsmodelle.
Genau, kommen wir gleich zu, was die anderen machen können. Wo jetzt der große Engpass ist, ist Personal. Also die meisten finden tatsächlich keinerlei Mitarbeiter, finden noch nicht mal einen CDO. Wenn sie einen finden, dann war das halt der Typ, der früher mal die AOL-Webseite administriert hat. Dessen Wissen ist vielleicht heute nicht mehr 100% zeitgemäß. Ich unterscheide halt zwischen tatsächlich, wenn du mich fragst, was sehe ich im Handel, sehe ich natürlich einmal Handelsmodelle, die im Kern stabil sind. Wenn man sagen kann, okay, die haben irgendwie einen USP, die verdienen noch Geld, die haben vielleicht ein Logistics-Set, was unique ist, die haben vielleicht ein Sortiment-Set, was unique ist. Plus, die haben auch ein sehr, sehr offenes Verständnis darüber, dass man eben nicht mehr die klassische McKinsey-Strategiepräsentation anfordern kann, um herauszufinden, was muss ich morgen tun. Die würde ich sagen, das sind so 10% der Unternehmen, die ich treffe. Das ist eigentlich ziemlich cool, mit denen zu arbeiten, weil da muss man dann irgendwie kein Folienbullshit.
10% der, sagst du, sind stabil?
Nee, 10% der Unternehmen, die ich treffe, sind stabil, sind viel weniger stabil in Summe. Und dann gibt es natürlich ein großer Teil der Unternehmen, die ich aber treffe, die aus dem Handel kommen, haben natürlich im Handel im Kern ein Problem, weil sie jetzt mit Plattformen wie Otto, Zalando und Amazon konkurrieren. Und die müssen jetzt aus der Position der Schwäche, also großer Umsatz, wenig Rendite, müssen sie jetzt versuchen, in so ein digitales Modell zu kommen. Und das ist halt mega schwer. Da gibt es dann manchmal Verständnis auf der Beirats- und Vorstandsebene, oft aber nicht, weil dort der sozusagen auch der Managementwechsel so ein bisschen verschlafen wurde. Und dann gibt es aber auch tatsächlich noch einen großen Teil von Unternehmen, die immer noch hoffen, dass der Kunde sich morgen zurückorientiert in den Handel. Und denen fehlt sowohl das Geschäftsmodell, ne, sozusagen die sind nicht stabil im Kern, aber denen fehlt auch komplett die Vision und das Verständnis, dass Technologie wichtig wird. Und da erinnere ich immer an ein Gespräch mit einem sehr, sehr großen Fashion-Retailer in Deutschland, bei dem ich den Eigentümer getroffen habe. Und dann habe ich nach einer halben Stunde launigen Gespräch über das Thema Multichannel ihm die Frage gestellt, naja, du hast zwei Optionen, entweder du gibst jetzt hier richtig Gas und du baust halt das About You für deine Kategorie oder du beteiligst dich und musst richtig Millionen auf den Tisch legen oder du hoffst, dass die Leute irgendwann in den Laden zurückkommen und sich quasi der Qualitäten des stationären Handels besinnen. Und dann hat er gesagt, das war eine rhetorische Frage, ja, ich hoffe, dass die zurückkommen. Und ich glaube, ja, diese Art von Antwort, damals sagte ich noch, oh mein Gott, aber das ist eigentlich normal.
Hast du das noch aufgeklärt?
Für wen?
Für ihn, dass das unwahrscheinlich ist, dass das...
Ich glaube, der Markt klärt das für ihn auf.
Das meine ich mit dieser Deutlichkeit. Wir kommen bestimmt gleich nochmal auf die Todeslisten zu sprechen. Wir haben jetzt stabil, wir haben schwach, jetzt brauchen wir noch stark.
Ja, stark sind halt schon Unternehmen und das finde ich am interessantesten. Ich schreibe gerade einen Artikel über so ein bisschen ein paar digitale Muster. Was wir jetzt bei den großen Digitalen sehen, die sehr erfolgreich sind, bei Handelsmodellen, aber auch so klassischen Plattformen, sei es einen bull.com aus Holland, sei es einen Amazon, sei es einen About You, sogar ein real.de oder ein Picknick. Die meisten Unternehmen, die sehr stark wachsen und die so einen Digital-First-Approach haben, die schaffen es pro Entwickler, also pro Mitarbeiter in dem IT-Bereich, 2 bis 4 Millionen Euro Außenumsatz zu erwirtschaften. Das heißt, für ein Unternehmen, was so 2 Milliarden als reines Digitalunternehmen erwirtschaftet, die haben wahrscheinlich so 1000 Leute in der IT. Ein paar, 1-200 im ERP. Und
das wollte ich gerade sagen. Das kommt nicht dadurch zustande, dass sie so wahnsinnig viel Umsatz machen und keine Entwickler haben, sondern...
Genau, weil sie im Kern Technologieunternehmen sind. Sozusagen, die sagen halt, ich verkaufe nicht bessere Produkte, ich verkaufe besser. Und Unternehmen, da gibt es noch nicht so viele von, aber es gibt immer mehr Beispiele, die auch diese Quote für mich beweisen. Picknick ist wahrscheinlich das jüngste Beispiel, die jetzt aus Holland kommen mit so einem sehr, sehr modernen, sehr aggressiven Ansatz, die Lebensmittel an den Kunden zu liefern. Das ist das ehemalige Team von Fred Hopper. Das ist so eine Suchmaschine für Online-Shops gewesen in den 2000ern. Die sind so bei 300 Millionen Euro Zielumsatz dieses Jahr, den sie auf ihrer Plattform machen. Und da arbeiten so 120 Leute in der IT. Also man kommt immer auf diese 2 bis 4 Millionen am Ende des Tages. Und ganz, ganz viele Unternehmen, und dazu gehört sicherlich auch der Händler, mit dem ich gesprochen habe, kommen halt aus der anderen Richtung. Für die ist IT halt immer so ein Cost-Center. Die sagen ja, Alex, glaube ich dir, IT ist irgendwie wichtig, habe ich auch verstanden und sehen wir auch im ERP-Projekt. Aber hey, wir können nicht mit Zalando konkurrieren oder About You im Bereich Technologie. Wir können uns da nicht differenzieren. Und sage ich, ja, okay, fair enough. Wie denn dann? Und dann kommt nichts. Und dann ist halt...
Weil alles andere austauschbar ist, ne? Also Produkte, die vergleichbar sind oder an anderen Ecken zu günstigeren Preisen mit besseren Lieferbedingungen zu haben sind oder auch Marken, die nicht ausreichend differenzieren.
Du kannst jede filialisierte Handelskette nehmen mit einem Produkt, was sich einfach online handeln lässt. Das sind Bücher, das ist Fashion, das ist Consumer Electronics. Und das merkt man ja auch in den Strategiepräsentationen von Mediamarkt und Co. Es ist ganz, ganz schwer, einen echten USP zu definieren, der eben nicht dieses bester Preis, beste Verfügbarkeit, bestes Angebot enthält. Wenn du dann sagst, so, es gibt, ich glaube, das Slide hatte ich noch nicht in dem Vortrag drin, den wir gemacht haben. Ich habe immer so den Running Gag, dass wenn Plattformen über Marktplatzmodelle nachdenken, ja, die sagen ja, starke Modelle müssen Marktplatzmodelle sein, weil niemand hat mehr Bock auf das Handelsrisiko. Niemand will mit dem Endkunden zu tun haben, niemand will das Lagerrisiko. Also werden wir Plattform. Sag ich so, okay, fair enough, wie willst du denn Plattform werden? Sag ich, ja, also über das Thema Preis möchte ich eigentlich nicht konkurrieren, weil da sind ja AliExpress und Otto, AliExpress und Amazon und Co., die sind ja, da sind ja auch so viele Chinesen drauf und das sind Mehrwertsteuern und sowas. Das ist eigentlich, da kann ich nicht konkurrieren. Okay. Kannst im Sortiment konkurrieren? Nee, eigentlich auch nicht. Also es geht meine Systeme gar nicht her und ich kann eigentlich maximal so 5.000 bis 10.000 Produkte die Woche hochladen und also mehr Produkte als Amazon und AliExpress kann ich auch nicht. Fair enough, okay. Kannst du in der Logistik konkurrieren, in der Verfügbarkeit? Ja, also wir setzen ja auch auf DHL und haben eigentlich unser Fulfillment outgesourced an Bauer Fulfillment und da sind wir eigentlich im Stand, also in der Logistik, nee, also das wird da mal schneller als Amazon, das können wir eigentlich auch nicht. Okay, was ist es denn? Wie kannst du denn konkurrieren? Ja, also wir glauben, wir können die faire Plattform sein. Ne? Bei uns ist das, wir zahlen Steuern, bei uns sind die Mitarbeiter glücklich. Ich meine, ja, das ist eine gute Innensicht und die ist ja auch ganz nett der Presse gegenüber zu verkaufen, aber kein Kunde fragt danach. Und dann zitiere ich immer Michael Otto, der auch in den 80er Jahren das ganze Thema Fairtrade und sozusagen auch faire Produktion entstanden ist, hat auch gesagt, naja, also Fairtrade mache ich aus purer Überzeugung, aber mir ist klar, dass kein Kunde auch nur 1 Euro mehr für einen Fairtrade-Pulli bezahlt, als für einen konventionellen Pulli. Wir müssen unser System so bauen, dass wir in der Lage sind, diesen Pulli genauso kompetitiv zu verkaufen. Und und du hast ja gefragt, was sind eigentlich erfolgreiche Plattformen? Da habe ich mittlerweile so ein bisschen mein Erstaunen abgelegt und muss halt erkennen, ja, also fair enough, da gibt es dann für viele oder für den einen oder anderen keinen Raum. Da müssen wir einfach warten, bis der Markt dort entsprechende Antworten gefunden hat. Und ich konzentriere mich lieber auf diese 10% starkes Muster, die im Kern ein cooles Geschäftsmodell haben, die klare Optionen auch nach vorne haben. Ich finde, Thomann ist da so ein super Beispiel. Klassischer Händler verkauft auch diese Produkte, in die wir hier reinsprechen und die wahrscheinlich auch aufgenommen wird, die Mikros und das Audiogerät. Auch noch ein Generation 1.0 Geschäftsmodell, also 100% Risiko auf dem eigenen Warenbestand. Alles in den eigenen Büchern, 100% Risiko am Kunden. So, da ist ganz klar, die müssen in Richtung zweite, dritte Generation E-Commerce-Modelle migrieren, so schnell es geht. Und mit dem macht eine Diskussion natürlich auch viel mehr Spaß, weil man das viel offener aus einer Position der Stärke raus argumentieren kann und nicht permanent diese Amazon-Keule geschwungen wird.
Verstehe ich. Hast du gerade gesagt, dass dieses Beispiel Thomann in die Kategorie stark oder stabil fällt?
Stabil und stark.
Okay. Hast du noch ein Beispiel für mich für stabil?
Für stabil?
Warum ich da explizit nachfrage, weil ich glaube, viele der Unentschlossenen, ich fand dieses Plattformbeispiel, ne, wir also im Grunde auf keinen der Unterkategorien irgendwie kompetitiv sein und sich dann eine Subkategorie irgendwie schönreden, die ja durch Kundenverhalten irgendwie schwer zu beweisen ist, dass sie irgendwie erfolgreich eintreten wird. Ja. Ich glaube, viele neigen dazu, warum auch immer, sich von schwach in stabil reinzureden oder das selbst zu glauben.
Ja, stabil sind für mich die Drogeristen, DM und Rossmann, wobei der Christoph Werner, der jetzt ja auch der Sohn vom Gründer, der jetzt auch Geschäftsführer bei DM geworden ist, der war ja auch mal bei Joel Kaczmarek im Podcast, da kann man sich mal anhören, wie er so denkt, bei Raoul und Dirk Rossmann, die haben auch schon ein bisschen öffentlich rumgejault über Amazon und wie unfair das ist und dann quasi aus jedem Argument, trieft, aus jedem Satz trieft so ein bisschen das Argument, ja, eigentlich haben wir ein richtig cooles Geschäftsmodell und das, was die machen, ist eigentlich nicht gut. Und da sieht man, die sind super stabil, also die wachsen sozusagen year over year noch 2, 3, 4, 5%. Die haben eine sehr stabile Rendite auch. Die haben ein Sortiment, was nicht sofort sich online migrieren lässt. Vielleicht das Unternehmen wie Picknick, aber es ist eigentlich unklar, wer das in Zukunft online erfolgreich verkauft. Und die sind halt nur stabil und nicht stark, weil denen fehlt eigentlich komplett jede Vision, wie man dieses Modell, was ohne Zweifel in 20 Jahren wird niemand mehr in den Laden gehen wollen, um sich dort irgendwie Windeln und Klopapier abzuholen, wie man das Modell online überträgt. Aber die können jetzt auch auf mich zeigen und sagen, hier, du Spacken aus dem Podcast, zeig mir mal das Milliardenunternehmen, was du aufgebaut hast. Dir glauben wir gar nichts.
Du hast ja auch kein Milliardenunternehmen geerbt, oder?
Das stimmt.
Aber ich glaube, ich
jetzt das Argument ist trotzdem erstmal valide.
Total valide, aber wir wollen ja am Ende auch beobachten, vor allen Dingen, man sieht das auch schön in deinem E-Commerce-Buch oder in eurem E-Commerce-Buch. Da gibt es auch so ein Kapitel, ich glaube, das heißt ungefähr so, was bisher geschah.
Ja.
Und wir sind alle schon lang genug dabei, dass wir während diese Vergangenheitsbetrachtung irgendwie Realität war, dass es immer so Leugner gab, die gesagt haben, oh, die, also ich weiß nicht mehr ganz genau, als ich meine PowerPoint-Folien geschrieben habe, da haben wir immer geguckt, Prozent, Distanzhandel in einer Gesamtkategorie und die Entwicklung daraus. Und dann haben wir irgendwelche Prognosen versucht herzuleiten, wie groß denn überhaupt Distanzhandel am Gesamt irgendwie werden kann. Und wir alle wissen, wie es weitergegangen ist. Ich glaube, die einzige Überraschung ist irgendwie, dass Bücher nicht gegen 100% gelaufen ist, sondern dass Bücher erstaunlicherweise irgendwie bei dicker Daumen 55-50% irgendwie stehen geblieben ist.
Noch.
Ne? Ja, klar. Also, aber immerhin, das ist ja schon auch jetzt 20 Jahre, das ist eine Kategorie, die 20 Jahre alt ist. Die ist bei 50% stehen geblieben. Damals, hier gerade auch in Hamburg, als ich nach Hamburg gekommen bin, war die Welt voller Universalversender, die behauptet haben, dass sie im Grunde weiterhin Weltmarktführer sind und unabsteigbar, ähnlich wie der HSV, durch per Naturgesetz immer ihren Teil in der Wertschöpfungskette des Handels irgendwie haben werden. Und das ist ja jetzt auch anders gekommen. Das wiederholt sich ja so ein bisschen. Kategorie der Stabilen hast du ja als verhältnismäßig klein beschränkt, ohne Vision. Und okay, das ist ja, um die müssen wir uns ja weniger Sorgen machen. Also wenn wir uns überhaupt Sorgen machen, wir müssen uns ja vor allen Dingen um die Kategorie der Schwachen Sorgen machen.
Ja.
Wo du gesagt hast, okay, die haben großvolumigen Umsatz, aber die haben wenig Rendite und vermutlich haben die auch das Problem der Stabilen, dass sie keine Vision haben und vermutlich erst recht keinen Mut, um dieses Problem zu lösen. Ne? Kriegt man übrigens auch mit, wenn man mit Private Equity Investoren spricht, wie sehr da so ein bisschen Vision und Realität auseinandergehen kann. Was kannst du denen denn sagen, außer dass sehr wahrscheinlich der Markt das regeln wird? Also selbst das Hinweisen auf Todeslisten bringt ja in der Regel nur geringe Erkenntnis oder zumindest Verhaltensänderung.
Nehmen wir noch mal ein Beispiel. Nehmen wir noch mal Kaufhof, um hier mal ein konkretes zu nennen.
Super.
Ich hoffe, du bist jetzt nicht mit denen affiliiert.
Das ist mir vollkommen egal. Wir können hier über jeden reden.
Ich auch nicht. So, wir müssen jetzt mal anfangen. Ist denn überhaupt Einsicht da, dass ihnen geholfen werden muss? Ich erinnere mich noch, als wäre es gestern, an einen Vortrag, den ich hatte vor 4 Jahren vor einer, das war eine Konferenz in Düsseldorf, da ging es um Immobilienentwicklung, so Handelsimmobilien. Mhm. Und ein Großteil im Saal hat ein großes Interesse daran auch gehabt, dass so Handelsimmobilien stabil bleiben oder weiter wachsen. So, ich habe dann einen E-Commerce-Vortrag gemacht, noch einen relativ rohen Schliff damals und gezeigt auch, wie entwickelt sich Amazon und wie geht die Kurve aufwärts und was sind die Herausforderungen auch der Händler. Und danach kam auf die Bühne Lovro Mandak. Das ist so die Legende im Einzelhandel. Das war der 20-jährige Geschäftsführer von Kaufhof. Irgendwie sagen, das ist so, dass was für uns Elon Musk ist für den Handelsimmobilienbesitzer ist das Lovro Mandak. Okay. So, und dann kam er auf die Bühne und zeigt dann so mit dem Finger auf mich und sagt so, Leute wie Sie, Herr Graf, haben uns seit 20 Jahren totgeredet. Mhm. Ja, Leute wie Sie haben immer gesagt, unser Geschäftsmodell wäre nicht in der Lage, sich weiterzuentwickeln und wir sagen, wir gehen irgendwann den Bach runter. Mhm. Und schauen Sie, wo wir sind. Und dann habe ich mir so immer gedacht, immer so, krass, okay, ja, gut, wenn er das so sieht, seine Meinung. Ein halbes Jahr später ist er dann nicht mehr CEO gewesen, nicht aufgrund des Vortrages, sondern sozusagen, ich glaube, er ist berentet worden und zwischendurch ist einmal Kaufhof dann an die Hudson Bay Gruppe gegangen, dann jetzt mittlerweile mit Karstadt fusioniert und jetzt kam der René Benko ja auch auf der Bühne in einem Handelspanel, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, vor 2 Wochen erst und meinte, ich habe die Vision für Kaufhof in Karstadt. Wir wären das Shoppingcenter der Zukunft. So, und wenn man dann so überlegt, okay, da ist ja offensichtlich jetzt noch keine Einsicht vorhanden. Man kann ja doch relativ viel machen. Es gibt ja coole Standorte von Kaufhof. Wahrscheinlich sind das nur 30% und man muss ein genau das gleiche gilt für Pieck und Cloppenburg auch. Und diese coolen Standorte, wenn man die richtig aufwertet, wenn man das cool macht, wird es immer eine, oder zumindest für die nächsten 10, 15 Jahre, eine Gruppe von Kunden geben, die das auch wertschätzt, die da den Änderungsschneider haben möchte, die dort die Beratung haben möchte, die vielleicht auch bereit ist, einen Aufpreis zu zahlen. Diese Gruppe gäbe es für Kaufhof auch. Wenn man jetzt aber Kaufhof sich anguckt und auch mal zum Beispiel die Webseite anguckt, die ja mittlerweile natürlich auch vernetzt ist mit dem Omnichannel-Handel und sich überlegt, okay, was ist der USP? Dann steht da, wir sind deine Inspirationsquelle Nummer 1 für Geschenke. Mhm. Ja, und das frage ich auch manchmal, wenn ich Vorträge mache, sag mal, wer von euch hier im Saal hat sich von kaufhof.de in den letzten 12 Monaten inspirieren lassen? Und keiner meldet sich. Es mag daran liegen, dass ich vielleicht nicht die richtige Zielgruppe befrage, aber das ist offensichtlich kein USP. Und wenn jetzt da Reno Benko sagt, okay, wie entwickle ich das Ding nach vorne außerhalb der Immobilienfrage? Er hat ja natürlich ein großes Interesse, die Immobilien weiter zu bestücken. Dann muss man schon ganz klar sagen, dass sie entweder richtig straffen und sich auf die 20-30% der Läden fokussieren, die in einer richtig geilen Lage sind, die vielleicht am Bahnhof sind, wo man geile Sitze reinbauen kann, wo man Cafés draus bauen kann und sich dann auf eine boutiqueartige Zielgruppe konzentrieren und die dann bedienen. Oder man schafft es tatsächlich, einen vertikalisierten Service aufzubauen, bei dem man sagt, ich kenne Kunden und ich kenne ausreichend Menschen, die bereit sind, ihre Ware in der Stadt abzuholen. Das sagt ja auch Mediamarkt, dass 50% der Online-Bestellungen Pick und Collect sind. Da muss ich die Läden entsprechend umbauen und auf Service auch ausrichten. Und das tun sie ja nicht. Ich habe vor 2 Jahren, glaube ich, habe ich mal im Deutschlandfunk ein Live-Interview gemacht mit dem Handelspräsidenten von Berlin, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und dann konnten Leute anrufen und dann hatte ich gedacht, okay, jetzt werde ich bestimmt ausgeschimpft hier, die ganzen Online-Thesen. Und da hat eine Oma angerufen, meinte, ich würde gerne in den Stadt einkaufen gehen. Aber wissen Sie, wenn ich in den Karstadt gehe, dann gibt es noch nicht mal eine Garderobe. Ja. Und was sagt der Handelspräsident? Wissen Sie was? In London ist es so, da gibt es ein Kaufhaus, die sind so gut, die nehmen sogar für die Garderobe Geld. Und dann denke ich so, oh mein Gott, also das ist doch das Letzte, was die Frau jetzt wissen will. Und das, ich glaube, wenn die Bereitschaft da ist und wenn man sich auf die guten Assets konzentriert, hat man eine sehr gute Chance, in ein Handelsmodell zu migrieren, möglicherweise auch ein Digital-First-Handelsmodell, was Geld verdient. Wenn man aber eher diese Asset-Perspektive einnimmt und sagt, ich muss eigentlich das Maximale rausholen aus den Assets, die ich hier gekauft habe, und das ist nur der Case bei der Signa Holding, dann darf ich natürlich gar kein Gebäude fallen lassen, weil das dann abgeschrieben wird von meinen Büchern.
Ist das eine faire These, dass die Asset-Perspektive der Feind der Transformationsfähigkeit ist, also der erfolgreichen Transformationsfähigkeit?
Ich glaube nicht die Asset-Perspektive, sondern jegliche Legacy. Also je älter man wird, also
aber
je älter man
wird ja durch, okay, Legacy, das recht, das geht auch nach vorne. Legacy loszulösen hat auch Kosten in der Zukunft.
Genau, glaube ich. Sozusagen Alter und Größe sind so 2 Faktoren, glaube ich, die diesen Legacy-Faktor massiv erhöhen.
Ja. Kennen wir ein Beispiel, wo Legacy da war und wo diese Transformation im Handel wirklich erfolgreich gelungen ist?
Nein.
Krass, ne? Also, weil in dieser Deutlichkeit, viele sagen, ja, und meistens kommt da so Anekdotisches, irgendwie irgendwelche Redesigns oder Augenwischereien, Pick and Pack und Home Delivery. Ich finde auch, Jochen Krisch zum Beispiel hat das ja auch schon sehr lange unter, ich glaube, dieses Subkapitel heißt irgendwie die Multi-Channel-Lüge. Also, ich glaube, er meint damit, welche falsche Erwartungshaltung an die Multi-Channel-Perspektive in der Vergangenheit geknüpft wurde. Und ähnlich wie du, schon lange gerufen hast und gesagt, das wird schief gehen, hat er das ja zum Beispiel auch im Multi-Channel-Bereich über alles und insbesondere über die Mediamarkt-Saturn-Gruppe auch gesagt. Da haben wir ja auch gesagt, guck mal, wo die stehen. Die haben ja ewig lange auch gute Rendite immer noch abgeworfen. Ist ja alles sehr, sehr öffentlich gewesen. Und jetzt so langsam setzt die Abwärtsspirale, ist gar nicht mehr langsam, ne? Aber die Abwärtsspirale ist jetzt irgendwie schon deutlich merkbar. Ich werde auch immer gefragt, wo sind denn erfolgreiche Transformationsbeispiele? Spiele, in der Klammer, wo große Tanker gedreht wurden, und die Wahrheit ist, das sind entweder Beiboote, die dann neu ausgelegt wurden. Also
welche sagst du denn dann?
Das sind meistens Kundencases, deshalb muss man da ein bisschen aufpassen. Aber ich nenne zum Beispiel, gerade weil es auch jeder kennt, immer wieder noch About You, aus meiner Sicht, du kennst das besser als ich, aber aus meiner Sicht kein echter Transformationscase ist, weil es ein Beiboot-Case ist, weil es nicht die Legacy gedreht hat, sondern weil es mehr oder weniger als erweiterter Anbau mit einer großen Unabhängigkeit gedreht wurde, aber durchaus in einem Markt, wo in der ersten Welle, also die Zalando-Amazon-Herausforderung wurde ja schon oft kritisch gesehen, und About You ist ja nochmal eine nächste Generation, wenngleich auch natürlich das Volumen dann auch viel, viel kleiner ist. Aber sonst, meine Hauptantwort ist, es gibt eigentlich sehr, sehr wenig bis gar keine Beispiele in der Marketing-Transformation. Also, anderes Beispiel, also was auch viele noch sagen, dass im FMCG-Bereich der einzige erfolgreiche Direct-to-Consumer-Case, den Nestle mit Nespresso gemacht hat, im Verhältnis zum normalen FMCG-Distribuieren. Aber auch da ein Case, grüne Wiese, unabhängig von der Core Legacy. Und es ist ein Case, der jetzt sich relevant im FMCG durchgesetzt hat, in der ganzen großen, weiten FMCG-Welt.
Ja, also als Cases, wenn man jetzt was vom Handel ein bisschen weggeht, kann man natürlich, finde ich, kann man sowas wie Tengelmann zumindest noch nehmen, so als Gruppenfunktion. Das war eine Handelsgruppe im Kern, ist mittlerweile eher eine Holding, eine Finanzholding geworden. Aber so klassische, wenn man sich darauf einigen kann, dass klassische Transformation nicht funktioniert, dass man sagt, so man kann solche Businesses sicherlich noch optimieren und auch ein bisschen runtermanagen. Das hat Kaufhof unter der Metro-Ägide lange sehr erfolgreich getan, sind halt erfolgreich geschrumpft, dann geht es ja trotzdem noch. Rendite geschaffen. Diese Rendite muss man halt dann neu einsetzen. Nicht indem die Eigentümer das dritte Golfhotel bauen, sondern indem man halt coole neue Businesses macht, die halt schwerer zu prognostizieren sind, welche davon funktionieren. Dann geht da schon was. Aber es gibt schon noch ein sehr großes Beharrungstendenz von Eigentümern oder auch Managern, die sagen, ich muss es jetzt in meinem Modell schaffen. Und ich vergleiche das immer mit dem Lottospieler, der sich auf eine Bühne stellt und sagt, hey, pass auf, Jungs, glaub denen nicht, glaub Alex und Erik nicht. Ich habe 10 Jahre gespielt, jedes Wochenende, ich hab nie gewonnen. Ja? Und dann schaut mich an, jetzt habe ich gewonnen. Und ihr könnt das auch. Aber diese Lottogewinner-Metapher zeigt ja ganz, am Ende gewinnt halt die Bank. Ne? Das ist halt keine Option. Aber ich finde halt heute, wenn man das heute diskutiert, also wenn heute jemand transformieren muss und innovativ sein muss, insbesondere im Handel, dann hat er eine andere Verantwortung, als das vielleicht der Nordstrom-Manager, der Macy's-Manager, der Sears-Manager vor 10 Jahren hatte. Der hätte ja noch, da gab es ja noch auch genug Gründe, an Transformation zu glauben, des klassischen Handelsmodells. Jetzt wissen wir, das geht nicht oder das geht nicht schnell genug, und weil es nicht schnell genug geht, kann es nicht erfolgreich sein. Er muss andere Optionen finden. Und wenn heute Manager immer noch sagen, ja, ich begnüge mich mit dem Upgrade der Filialen, ja, neuer Teppich, helleres Licht in Umkleide.
Oder Click and Collect.
Oder Click and Collect, dann muss ich sagen, boah, also das ist so das fetteste Warnsignal an den Aufsichtsrat, da was zu tun. Und da machen sich halt alle mitschuldig. Ja? Wenn sie da nicht handeln, dann selber schuld.
Ja, vor allen Dingen, es gibt ja auch neben diesen Hypothesen, die einfach mal aufgestellt waren, wo jeder aus seiner eigenen Panel of One-Erfahrung irgendwie sagen kann, ja, glaube ich oder glaube ich nicht. Also Stichwort Geschenke-Inspiration. Es gibt da durchaus auch die Möglichkeit, das irgendwie zu plausibilisieren, ob diese Hypothese aufgehen kann oder nicht. Also gerade jetzt im Digitalen gibt es ja durchaus die Möglichkeit zu gucken, ob wie viele Leute zum Beispiel Geschenke mit Kaufhof oder Galeria in Verbindung bringen oder wie zum Beispiel gut die spezifische Wandlerquote auf einem Subsegment ist zu einem Preis mit einer Lieferbedingung.
Ja.
Also es ist ja jetzt längst nicht mehr so, dass man sowas erst verproben kann, wenn diese Themen live sind. Du sagtest, die Kernkategorien, an denen du es misst, sind Technologie, die Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse. Was war das dritte?
Speed.
Speed, genau. Geschwindigkeit. Das ist ja auch etwas, wo man schnell iterieren muss, wo man schnell die Initiativen auf die relevanten Themen ausrichten muss. Siehst du da Erfahrungen, wo dieser Speed wirklich ausreichend gut an den Tag gelegt wird?
Also bleib mal bei dem About You-Beispiel. Also Otto hat ja quasi gelernt, dass es nicht selber erfolgreich als interne Abteilung Businesses ausgründen kann, weil es gibt ja quasi einen Gesetz, Conway's Law, was besagt, immer wenn du intern etwas versuchst umzusetzen, egal wie groß und agil, spiegelst du eigentlich immer nur die Strukturen der übergeordneten Infrastruktur. Ja, ja. Sozusagen. Deswegen, da gibt es ganz, ganz bekannte Beispiele auch in der Literatur. Und das hat Otto ja mehrfach bewiesen mit Dialog und mit Mirapode und mit ganz, ganz vielen anderen Business. Und deswegen haben sie gesagt, okay, wir haben eigentlich mehr Assets, wir haben mindestens so schlaue Leute wie bei Zalando, wir haben eigentlich mehr Geld, wir kennen alle Kunden, aber wir schaffen es quasi nicht, diese Assets schnell genug nach vorne zu bringen, um das zu hebeln. Wir brauchen ein anderes Vehikel, und das war in diesem Falle About You, die ja auch nicht schlauer waren als die Leute bei Otto. Die haben einfach nur sich ein Werkzeug gebaut und ein Toolkit gebaut, mit der sie schneller iterieren konnten. Das gleiche sehen wir gerade bei Picnic im Handelsbereich. Die sind ja auch nicht schlauer als die Leute von Rewe oder die Leute von von Aldi, aber die haben quasi ganz konkrete Forschungen darüber entwickelt, wie muss eigentlich ein Lieferdienst der Zukunft aussehen. Wir haben keine Läden, wir haben keine Einkaufsgemeinschaft, lass uns das mal sozusagen wirklich vom Grund auf neu denken, also eigene Lieferfahrzeuge, eigene Packlogistik, wir folgen dem Milchmann-Prinzip anstatt dem klassischen DHL-Hermes-Prinzip, sind damit viel erfolgreicher und leveragen jetzt natürlich diese Infrastruktur, so deren Wachstumslimit. Ich hatte den Mikiel Müller auch bei mir im Podcast, den Gründer ist im Grunde genommen ausreichend gut qualifizierte Leute zu finden an den einzelnen Stationen. Ich glaube, der Deutschland-Geschäftsführer Frederik Knaut meinte letzte Woche im Interview, dass sie allein in diesem Jahr 500 Leute schon eingestellt haben in Deutschland, und die sind ja nur in 3% quasi Fläche in Deutschland. Da kann man sich ja ausrechnen, wie viele Leute man braucht, um so ein Business zu skalieren. Werden aber auch relativ schnell profitabel pro Lager. Und da finde ich schon, dass es genug Ansätze gibt, wo dieser Speed nachgewiesen wird, wo man aber wirklich rauskommen muss aus der Legacy-Denke. Und das sehen wir ja quasi auch bei vielen unserer Kunden, die dann irgendwie im Konzern halt Stellen schaffen oder Bereiche schaffen und sagt, okay, wir kümmern uns jetzt mal mit diesem schnelleren Ansatz um ein bestimmtes Land. Ja, das hat eigene Business-Anforderungen, das hat quasi eine eigene Anforderung auch an die Technologie. Und dort werden wir jetzt erstmal schneller, weil wir schaffen es einfach nicht, aus unserem Zentralsystem heraus, aus dem SAP Microsoft, diese Anforderungen in diesem Land schnell genug umzusetzen. Und ich finde schon, dass man da noch nicht in großer Skala, aber dass man da zumindest bei Unternehmen, die das ausprobieren, Erfolge sieht. Das wird dann eher begrenzt durch die Realität, weil man hat eben anders, als wir angefangen haben vor 10 Jahren, man hat nicht mehr die Zeit, mal 1-2 Jahre sich auszuprobieren, um mal zu gucken, was funktioniert. Du musst halt sofort wachsen, musst halt sofort 10 Wetten eingehen als CEO und sagen, ich mache jetzt hier diese 10 Dinge, sozusagen ich verteidige meine Leute und bin jetzt nicht derjenige, der fragt, Herr Erik, sag mal, du hast mir diese 10 Sachen jetzt vorgeschlagen, ja? Und ich weiß, ich muss alles machen. Ich weiß, alles davon ist total schwierig. Und du sagst mir, du brauchst nur Budget, aber weißt du, ich muss das ja auch dem Beirat irgendwie erklären. Sag mir doch mal, 3, 4 Charts. Sag mir doch mal, welche von den Dingen würden dann aus deiner Sicht am besten funktionieren? Ja. Und du musst es auch gar nicht genau planen per Excel, aber so eine was ganz grobe...
Eigentlich sagen sie mir, was ist die sicherste Wette? Bitte nehmen
genau,
du die Verantwortung dazu.
Genau, und das ist der Fehler. Und dann musst du sagen, ja, fuck you, sozusagen, ich habe dir genau erklärt, wie das hier funktioniert. Sozusagen, dein Job ist es, hier meinen Rücken freizuhalten. Dein Job ist es, mich zu fragen, wie können wir 20 Projekte machen und nicht 3 von den 10. Ja. Und da trennt sich gerade die Spreu vom Weizen. Und ich finde, es gibt jetzt auch eine Generation von Führung, von Managern, die in der Lage ist, auch das durchzubringen, auch gegenüber starken Aufsichtsräten. Und es gibt halt viele Unternehmen, die halt sehr schwach in der Governance aufgestellt sind, die halt darauf angewiesen sind, aus diesen 10 Optionen 2 zu wählen, die vielleicht funktionieren mit hanebüchenen Argumenten. Und du kennst diese PowerPoint-Präsentation besser als ich oder mindestens genauso gut wie ich. Aber da ist der Fehler. Also der Fehler ist klar.
Ja, also ganz oft wird ja auch versucht, dann irgendwie das Risiko zu minimieren und die Rendite, insbesondere Eintrittswahrscheinlichkeit und Eintrittsgeschwindigkeit dieser Renditeerwartung viel zu früh zu legen. Das führt ja meistens dazu, dass dann die Initiativen vom Scoping her zu kurz springen, dass dann Kompromisse gemacht werden, und das holt einen in der Regel ein. Meine Erfahrung ist trotzdem, dass gerade schwaches Management diese Kompromisse eingeht, weil man sich damit ja auch nochmal Zeit kauft. Also viele sagen, oh Gott, dann habe ich nochmal, also das sagen die ja teilweise im 4-Augen-Gespräch nochmal, da haben wir jetzt nochmal ein Jahr Ruhe. Nochmal der geneigte Unternehmer könnte dann sagen, ja, aber danach wird es doch noch viel, viel schlimmer und deine Chancen, dann kulturell oder von der Risikobereitschaft dann nochmal einen richtigen Anlauf zu machen, die sind ja dann noch deutlich kleiner.
Das stimmt.
Geschweige denn, dass du dann nicht mehr ein handelnder Manager sein wirst.
Das stimmt. Wenn du oder ich jetzt Thalia CEO wären und wir uns sagen müssen, naja, also die richtig krassen Sachen, die, ob wir die jetzt nochmal durchbekommen, weiß ich nicht. Dann machen wir jetzt mal lieber die 2, 3 Sachen, die uns noch ein bisschen Bühnenzeit garantieren. Dann würden wir wahrscheinlich auch das machen. Ich finde, Florian Heinemann hat eine gute Metapher dafür. Der meinte halt, es ist bei diesen ganzen neuen Businesses, die gebaut werden müssen, bei diesen Initiativen, bei diesen 10, 20 Wetten, viele davon sind ja rein intern. Ja, ja. Ich brauche irgendwie ein neues Tool, ich brauche irgendwie einen anderen MAFO-Ansatz. Er sagt halt, das müssen die Venture Capital. Und Venture Capital ist halt so, die Sachen, die stinken, die siehst du sofort. Ja, die Sachen, die nicht funktionieren, die kommen in den ersten 2, 3 Jahren. Das ist ganz, ganz klar. Die Sachen, die richtig gut vielleicht mal funktionieren, die kommen in Jahr 4 oder Jahr 5. Und die Herausforderung ist quasi, die ersten 3 Jahre zu überstehen und sich eine Entscheidungsstruktur zu schaffen, die dir das erlauben. Ja. Aber so sind, wenn man mal jetzt in einen sozusagen klassischen CEO-Vertrag reinschaut, so sind die Incentives ja nicht gesetzt. Und dann wird es halt schwer.
Gar nicht. Ja, das ist ein schönes Thema. Allein diese Konflikte, die aufgrund von falsch gesetzten Incentives oder falsch verstandenen Entwicklungszyklen resultieren, was da an Wert also vernichtet oder wenigstens nicht gehoben werden kann, ist, glaube ich, nochmal ein extra Thema für sich. Eine kleine Brücke zum Marketing, die auch, das hatten wir kurz in unserem Vorgespräch, die guten Herausforderer, auch gerade die Beispiele, die du vorhin genannt hast. Ne? Was sie nicht machen, ist, sie kippen auf ihr Geschäftsmodell in dem Moment, wo sie sehen, sie haben eine Herausforderung, sie kippen einfach dann mehr Marketinggeld drauf auf ein System, was nicht ausreichend gut funktioniert. Ne? Die haben ja alle eine deutlich andere Optimierungsansatz. Die bauen ein Zusammenspiel an Kundenbedürfnissen / Kundenerfahrung, also positiv gedeckte Bedürfnisse. Bauen sie auf, verbessern dieses System und befeuern das sicherlich mit Marketing, aber versuchen nicht durch ein suboptimales Setup, durch größere Kosten-Umsatz-Relationen im Marketing kaputt zu machen. Du hast auch in deinem Buch, du sprichst auch von dem Flywheel von Amazon. Magst du da kurz mal drauf eingehen, was das Flywheel ist, was es ausmacht und was andere, vielleicht auch traditionelle Unternehmen davon lernen können?
Ja, also das Flywheel ist, ich lese es mal vor, nicht, dass ich hier noch einen Fehler mache bei der Interpretation. Das ist quasi die Mutter aller Marktplatzgeschäftsmodelle, würde ich sagen. Ich meine,
übrigens auch nicht nur für Handel, sondern auch jetzt irgendwie bei einer Booking.com, bei einer, also für das Geschäftsmodell, Plattform ist ja nicht auf den Handel limitiert.
Nee, ist es nicht. Es kommt natürlich aus dem Handel. Und das angeblich hat Jeff Bezos das mal 2001 auf eine Serviette gemalt und hat so einen Kreis gemalt. Da stand halt eine sehr große Auswahl führt zu einer guten User Experience. Eine gute User Experience führt dazu, dass die Leute immer wiederkommen. Wenn ganz viele Leute an einem Marktplatz sind, dann kommen da immer mehr Verkäufer und das führt zu einer größeren Auswahl. Das gilt ja sowohl online als auch für offline. Das gilt ja für jeden Marktplatz. Und das, was Amazon anders gemacht hat, es hat dieses Wachstum nicht genutzt, um seine eigene Bilanz zu optimieren, das heißt die Auszahlung zu optimieren, sondern es hat immer gesagt, okay, ich baue mit jedem Euro, den ich verdiene, eine bessere Infrastruktur auf, um das Listing von neuen Produkten zu vereinfachen, um neue Services zu integrieren. Und diese neue Infrastruktur führt dazu, dass entweder für mich oder für den Anbieter die Kosten sinken und diese besseren Kosten gebe ich weiter an den Endkunden. Und bessere Kosten führen dann wieder zu einer besseren User Experience. Und das ist so das gefühlt das Papillo Mobile gewesen, der Marktplatz Geschäftsmodelle. Und das führt ja gerade zu einer Situation, insbesondere im Handel, dass große Plattformen wie Amazon in der Lage sind, Angebot zu listen, bei dem sie de facto eigentlich gar keine Marge mehr machen oder nur noch 1-3% Marge. Während ein Händler aus einer Situation kommt, bei der er sagt, so mein Job ist es zu sortimentieren, also dem Kunden die Auswahl vorzugeben und diese Sortimentierung und diese Beratung und auch die Delivery in Form eines stationären Modells mit Gebäuden und Menschen, dafür brauche ich eigentlich 50% Marge, dann lohnt sich das für mich. Mhm. Und das stimmt ja auch, also es ist jetzt ja nicht so, dass die Händler, die mit 50% Marge unterwegs waren vor 10 Jahren, dass jetzt alle das Geld in Schubkarren nach Hause getragen haben. Und diese konkurrieren natürlich jetzt gegen so einen Ansatz, der digital erst möglich geworden ist, bei denen dann auf einmal Ware aus China für uns als Endkunden angeboten wird auf Plattformen mit einer sehr hohen Transaktionssicherheit. Ja, die übernehmen das Treuhandsystem für mich. Wenn die Ware nicht ankommt, kriege ich mein Geld zurück. Mhm. Und den Preis für alle senken. Und das ist so, ich glaube auch dieses Flywheel gilt auch für andere Branchen, aber ursprünglich gilt es natürlich für die Handelsbranche. Und daraus sind dann spätestens seit 2008, 2009 fast alle Marktplatzansätze, Marktplatzstrategien entstanden, bei denen Händler gesagt haben, okay, fair enough, das verstehe ich, das mache ich jetzt auch, auf kleiner Skala, in meiner Nische und halt ohne Preisverfügbarkeit und Angebot, fair.
Fair, ich zahle Steuern und...
Hat aber nicht immer geklappt, aber es gibt ja auch Beispiele wie bol.com, das ist ja ein Business, also das heißt der Bertelsmann Online, das gehört mittlerweile zur Albert Heijn Gruppe, sozusagen dem Rewe von Holland. Die haben es geschafft, tatsächlich mit diesem Ansatz ohne externe, also ohne chinesische Händler, nur Händler aus Holland oder Kerneuropa, die sind da Marktplatzführer geworden. Mhm. Die sind groß geworden, hatten aber nie diesen Amazon-Effekt. Also Amazon war in diesem Land nie so richtig prägnant vorhanden und dort bestellen die Leute auch bei bol.com, weil die Services dort besser sind als die Services, die ein Kunde bei Amazon.de bekommt aus Holland.
Aber das ist genau mein Punkt, den ich gerade für diese Marketingbrücke irgendwie nochmal in den Mittelpunkt setzen wollte. Wenn die Kundenerfahrung besser ist als das Vergleich Preisangebot. Dann führt das ja rein technisch dazu, dass die Conversion, entweder die Akquisitions-Conversion oder die Retention-Conversion dann besser wird im Vergleich zum Alternativprodukt. So. Und das ist ja das, was diese Flywheels halt besonders machen. Und das ist vollkommen egal, ob da jetzt im Grunde Lebensmittel, Bücher oder Stromverträge drüber vertrieben werden. Dass wenn die Nutzererfahrung auf dem Marktplatz der Plattform besser ist als bei dem Einzelanbieter, was ja häufig der Fall ist, nicht immer, aber häufig der Fall ist, sind auch die Aufwände, die ich brauche, um einen Kunden zu akquirieren und zu binden, dramatisch geringer.
Das stimmt, wobei dieses Setup, Angebot, Preis, Verfügbarkeit scheinbar nicht für alle Sortimente so übertragbar ist. Es gibt jetzt ja im Lebensmittelbereich mit Picknick eine Plattform, die viel weniger Angebot hat als Rewe Online. Ja. Und im Lebensmittelbereich scheint es so zu sein, also Preis ist immer noch eine relevante Variable, sofortige Verfügbarkeit auch. Aber dort geht es um ein relevantes Angebot, weil man nicht so longtailig scheinbar kauft, zumindest nicht in dem im Standard-Set. Also du kaufst jetzt nicht besonderes.
Das ist bei den Stromanbietern und Gasanbietern genauso.
Genau, und da geht es bei denen ist es wichtiger, dieser Service-Aspekt. Ich brauche eine hohe Verlässlichkeit, dass diese Produkte auch zu der Stunde an die Adresse kommen, wie ich sie bestellt habe. Mhm. Und da ist halt Picknick, also da scheint quasi deren Ansatz, dieses Flywheel zu entwickeln, halt besser zu sein. Also das ist, wenn du es umschreiben würdest, das Amazon Flywheel ist da nicht, die investieren quasi ihr ganzes Geld in die Logistik, ja, sozusagen, es wird vertikaler und dann hast du sozusagen statt größere Auswahl noch höhere Convenience. Also der Convenience-Aspekt scheint dort ein zentraleres Element zu sein und im Bereich Versicherung habe ich mir so nicht so richtig, habe ich noch nicht richtig überlegt, aber grundsätzlich stimmt das.
Ja. Versicherung, also das sind ja so auch zwei, also Strom oder Versicherung sind auch Beispiel, wo der Retention-Teil schwächer ist, aber du kannst auch eine Check24 nehmen, anders als eine Verivox. Da gibt es ja Gemeinsamkeiten. Also ich komme nur auf diese Brücke, weil diese naive Vorstellung zu sagen, ich bilde mir mein Geschäftskonzept so und messe der Bedeutung den einzelnen Elementen, also gerade was die Kunden- und Nutzererfahrung angeht, der messe ich einen unterschiedlichen Wert zu, der sich aber dann in der reinen Performance meiner Transaktion oder meiner Retention-Fähigkeit irgendwie nicht nachweisen lässt. Ja. Also wir sagen, sie sind nicht da. Das ist ja etwas, was man, gerade wenn man sich selbst misst und man guckt einfach, wie dieses Flywheel meiner Wettbewerber oder meiner Wettbewerbsplattform aufgestellt ist, wo ich relativ schnell merken könnte als Marktteilnehmer, ob ich eine Chance habe, in Zukunft noch zu bestehen oder nicht.
Ja, und wenn dann die Antwort ist, und deswegen stelle ich auch mal die Frage, okay, wir kommen hier quasi in den Wettbewerb, der wird immer technologischer und hast du irgendeinen USP, der anders ist? Mhm. Und dann so, eigentlich nicht, aber ich habe doch so viele Läden, dann wird es halt knapp.
Mhm. Alex, das war super hilfreich. Ich habe sehr viel gelernt, wie so oft, wenn ich mit dir spreche, insbesondere mal die Fokussierung auf Technologie, Kundenbedürfnisse und der Speed in der Exekution ist mir so, ist mir nochmal deutlich klarer geworden. Du sprichst ganz viel mit Menschen als entweder als Podcaster, als Vortragender oder sicherlich auch in deinem Spryker-Job. Darüber hinaus, wie hältst du dein Wissen frisch?
Also ich glaube schon, dass Podcasts machen, glaube ich, meine wichtigste Quelle ist, was da leider gelitten hat, weil natürlich auch Spryker mittlerweile über 200 Leute sind und wir ein sehr großes Business haben. Ich komme nicht mehr so oft dazu, mich mal hinzusetzen und Dinge in Ruhe zu reflektieren, darüber einen Text zu schreiben. Ich versuche mich da zu zwingen, aber mehr als einmal im Quartal schaffe ich es nicht. Das, was ich gerade beschrieben habe mit den verschiedenen Generationen E-Commerce-Geschäftsmodelle und auch sozusagen, wie kann man dieses 2 bis 4 Millionen pro Developer verifizieren, das schreibe ich gerade auf und das gibt mir total Joy, ja? Also das finde ich total cool, dann schreibe ich das, dann ist das mal weg und sortiert im Gehirn und darüber lerne ich und dann rede ich ja quasi im nächsten Podcast wieder mit dem nächsten Gast darüber. Mhm. Oder zum Beispiel morgen mache ich auch einen Podcast mit dem Jens Wasel von KW Commerce, das ist einer der größten Händler Amazon weltweit, die machen so Smartphone-Appliances mit so 2, 3 Eigenmarken, die habe ich letztes Mal interviewt vor 4 Jahren. Mittlerweile ist da so viel passiert und er guckt, glaube ich, anders als auf Amazon, als ich das tue, hat da ganz andere Thesen und mich mit so jemandem zu reiben und zu sagen, aber guck mal, Jens, ist das nicht so, was würde das für Hammer bedeuten, aber wie mitigierst du das, was hat jetzt quasi deine quasi Zweitmarktplatzstrategie mit eBay eigentlich gebracht, wie siehst du das in China und da mal so Insights zu bekommen von jemandem, der das Business selber betreibt, deswegen sind ja vor allem CEOs von Händlern und Herstellern zu Gast, also das schaffe ich eigentlich gar nicht zu verarbeiten. Und dann kommen manchmal so Spezialgäste und mein Lieblingsgast ist immer noch 2019 der Gründer von Karls Erdbeerhof. Und dann merkst du, hä, Erdbeerhof? Aber hey, immerhin 5000 Leute, die eine Saison beschäftigt.
Mit Erdbeeren.
Wo man der so viele spannende Ansichten hat, so außerhalb unserer Bubble. Ja, sozusagen, der hat OMR noch nie gehört oder Podcasting. Darüber lerne ich mega viel. Und dann ist natürlich ist der Job, den ich habe, natürlich auch sehr anspruchsvoll, weil es kommt ja jeden Tag mindestens 1, 2, 3 AFPs von einem großen Händler, von einem großen Hersteller. Und die Leute werden ja auch schlauer, also auch so diese Generation, die diesen Luxus hatte, wie wir, mit dem Thema Internet aufzuwachsen. Ja? Sozusagen die ersten HTML-Seiten, dann mal JavaScript und dann kam irgendwann WordPress und das mal selber programmieren. Die sind ja mittlerweile auch in Führungspositionen. Mit denen diskutieren wir dann ja auf der Gegenseite und die sind ja nicht doof. Also mit denen mal zu diskutieren, wie schafft man es vielleicht auch in Amazon in einer bestimmten Kategorie zu schlagen? Wie muss man sich vielleicht aufstellen als Werkzeughersteller, um dann nicht bei Grainger oder bei Wirt unter die Räder zu kommen? Das ist also, dafür lebe ich tatsächlich. Das macht mir auch mega Spaß. Ich sage auch immer zu Boris, meinem Co-CEO, wenn es halt Spryker nicht gäbe, müssen wir es halt jetzt gründen, weil wir können ja nichts anderes. Und dann, so lerne ich.
Sehr schön. Über die Spryker-Perspektive hinaus, hast du eine Lieblingskonferenz oder einen Geheimtipp?
Also die OMR-Konferenz ist natürlich, die geht ganz, ganz weit nach vorne.
Das sind ja aber nur so Marketing-Fredos. Ich habe gehört, die Tickets sind jetzt auch kaufbar.
Die Tickets sind jetzt kaufbar, muss ich empfehlen. Aber da gibt es wieder eine E-Commerce-Bühne. Da kommen ganz spannende Gäste. Es gibt schon so 2, 3, die zugesagt haben, wo ich glaube, da wird der E-Commerce-Raum voller als die Bühne bei Philipp. Ansonsten ist es so, unser Klassentreffen ist natürlich die K5-Konferenz in Berlin. Das ist so die Handelskonferenz, die ist jetzt gar nicht so aus einer Verbandsperspektive daraus entstanden, geht immer sehr, sehr direkt in den Content, wird von Jochen Krisch persönlich moderiert auf der großen Bühne. Das ist jetzt so.
Das ist der andere große Blogger, ne? Der eine Blogger hat.
Ich bin ja gar kein. Ich bin ja Kaufmann. Ja, ich blogge also nebenbei. Der ist ein richtiger Blogger. Oder ein richtiger Analyst. Und da kann man, glaube ich, eine ganze Menge rausholen. Aber ansonsten, wir machen ja auch sehr viel mit den anderen Messen wie der Internet World, noch der. Auch der Demexco und jede Woche wahrscheinlich mindestens eine User Group irgendwo, wo wir auch beim Kunden sind, da ziehe ich halt viel draus. Aber wenn ich mir jetzt überlege, wo habe ich irgendwie Bock hinzugehen, das ist natürlich die OMR, weil es Hamburg ist. Da kann ich irgendwie morgens mit der Bahn hinfahren. Man hat ein riesen Netzwerk, was man da trifft. Jedes sozusagen Pre-OMR-Format ist voll abends und morgens beim Frühstück. Das ist schon cool und so inhaltlich ist sicherlich die K5-Konferenz.
In Berlin. Ja. Im Juni, glaube ich. Ne? Sehr gut.
Im Estrel.
Nordköln. Sehr gut. Alex, ganz herzlichen Dank. Das hat mir riesen Spaß gemacht. Ich freue mich auf die Fortsetzung. Danke dir für deine Zeit und viel Erfolg auch mit der 3. Auflage des E-Commerce-Buches, was, glaube ich, gerade vor 2 Monaten erschienen ist.
Ja, wir verlosen einfach mal spontan 5 Stück in deinem Podcast. Ihr müsst nur irgendeine schlaue Frage stellen, die wir im Podcast beantworten. Kann man bei Podigy Fragen stellen? Kann man da kommentieren?
Also man kann in den sozialen Medien, irgendwo findet man das in den sozialen Medien, da irgendwie Kommentar
mit. Jemand, Fragen. Der schlaue E-Commerce-Fragen stellt, Erik sucht die Gewinner aus, der kriegt ein E-Commerce-Buch.
Großartig. Was machen wir jetzt, wenn keiner eine schlaue Frage stellt? Egal.
Kein Problem, finden wir noch jemanden, der das Buch nimmt. Ja, der Tisch hier wackelt auch ein bisschen.
Alles klar. Vielen Dank, Alex.
Dankeschön.